Wenn es jetzt aus ärztlicher Sicht nicht zu vertreten ist, ein bestimmtes Vorgehen zu unterstützen und Sie das gegenüber den Trägern oder anderen Interessensgruppen formulieren und dadurch aber in Ihrem Arbeitsverhältnis in einen Konflikt geraten, dann sind Sie ganz schnell sehr, sehr, sehr allein.
Was uns sehr gefreut hat, ist die Idee, und da wird Sachsen der erste Aufschlag sein, ist die Installation eines anonymen Erfassungssystems für Ärztinnen und Ärzte, die sich in einer solchen bedrohlichen Situation unter ökonomischen Problemen, Drohungen und so weiter unter wirtschaftlichen Druck befinden.
O-Ton Innere Medizin, der Podcast für Internistinnen und Internisten. Ein gemeinsames Projekt von Metrics und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Innere Medizin. Mein Name ist Anushka Wasner, ich bin Redakteurin der Medical Tribune. Heute geht es bei uns um Ökonomisierung bzw. Entökonomisierung in der Medizin und um den Ärztekodex, der mit diesem Thema eng verbunden ist. Ökonomisierung im Gesundheitswesen bedeutet unter anderem, dass wirtschaftliche Überlegungen Einfluss nehmen können auf Entscheidungen zur medizinischen Versorgung. Ja, und das kann positive Auswirkungen auf die Effizienz und den Zugang zur Versorgung haben. Es wirft aber oft auch ethische Fragen auf, und zwar wenn der Gewinn über das Patientenwohl oder über das Wohl der Beschäftigten gestellt wird. Und der Ärztekodex ist eine der Initiativen, die Ärztinnen und Ärzte dabei unterstützen will, wenn diese angesichts einer zunehmenden Ökonomisierung des Gesundheitswesens ihren ethischen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden können. Ja, und ich freue mich sehr hierzu als Gesprächspartnerin zunächst Frau Professor Dr. Petra Maria Schumm-Dräger begrüßen zu dürfen. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Endokrinologie, Diabetologie und ärztliche Direktorin des Zentrums Innere Medizin Fünfhöfe München. Davor war sie viele Jahre unter anderem als Chefärztin in der stationären Versorgung tätig und sie ist eine frühe Initiatorin des Ärztekodex. Liebe Frau Professor Schumm-Dräger, schön, dass Sie sich heute Zeit für uns und für unsere Zuhörenden genommen haben.
Vielen Dank, Frau Wasner. Ich grüße Sie alle herzlich. Ich freue mich auf unsere Gespräche.
Außerdem begrüße ich auch Herrn Professor Dr. Dirk Müller-Wieland. Er ist wissenschaftlicher Leiter am Studienzentrum der Klinik für Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin der Uniklinik RWTH Aachen. Hallo, Herr Professor Müller-Wieland.
Ja, hallo, Frau Wasner. Herzlichen Dank für die Einladung und Petra, ich freue mich auf das Gespräch.
Frau Schumm-Dräger, lassen Sie uns einfach mal ganz konkret einsteigen. Mit welchen Schwierigkeiten haben Ärztinnen und Ärzte zu kämpfen, wenn die Ökonomisierung in der Medizin in ihrem Arbeitsleben die Oberhand gewinnt?
Vielen Dank, Frau Wasner. Eine sehr zentrale Frage. Sie haben es ja in der Einladung schon angedeutet. Es ist wirklich so. Schon über Jahre gerät die Ärzteschaft zunehmend unter großen Druck in der Patientenversorgung, ihr Handeln einer betriebswirtschaftlichen Nutzenoptimierung in Klinik und Praxis unterzuordnen. Dies gilt für alle Ebenen, für leitende Ärzte, bis hin zu den in Weiterbildung befindlichen Ärztinnen und Ärzten im Assistenzarztbereich. Die Orientierung an Fallzahlen, Case-Mix, Verweildauer führt sicher nicht zu einer sinnvollen und vor allem auf die Patientenschaft ausgerichteten Ablauf in Diagnostik und Behandlung. Insbesondere bei gleichzeitiger Personalverknappung, oft eben mit Blick auf Gewinnoptimierung, ist ein verantwortliches medizinisches Handeln extrem schwer für alle Beteiligten. Das heißt, Ärztinnen und Ärzte sind unter extremem Zeitdruck und können sich auch dadurch nicht mehr auf das wirklich Wesentliche im medizinischen Handeln gut konzentrieren. Dies gilt sowohl für konservative als auch operativ tätige Gebiete der Medizin gleichermaßen. Auch gerade leitende Ärzte werden unter extremen Druck gesetzt, jährlich Steigerungen der Gewinnmarge zu ermöglichen. Und dies ist nicht nur in privaten, sondern auch in kommunalen Häusern. Es ist einfach generell in den Kliniken so, seit Einführung der Erfallpauschalen 2002, 2003. Und es ist wirklich äußerst schwierig, hier konzentriert ein wirklich vertretbar, ethisch vertretbares medizinisches Handeln in Diagnostik und Therapie zu gewährleisten und auch die Weiterbildung entsprechend zu gestalten. Es ist schier unmöglich und das bringt uns insbesondere auch in der Verantwortung für die Weiterzubildenden in eine große Schwierigkeit als Leitende, als Oberärzte. Und das setzt sich dann eben insgesamt durch. Und es ist eben sehr traurig, dass gerade die sprechende Medizin in diesem System vollkommen ohne Berücksichtigung bleibt und alles, was nicht gerade operativ, sehr lukrativ erscheint, in den Hintergrund tritt. All das zusammengenommen hat die Situation in den Kliniken äußerst schwierig werden lassen.
Wie können wir uns das denn vorstellen, ganz konkret? Wie wird denn dieser Druck ausgeübt? Können Sie da vielleicht Beispiele zu nennen?
Da können wir sicher beide, Dirk Müller-Wieland und ich, ganz lange reden dazu, was den Rahmen sprengen würde. Aber wenn ich jetzt, Sie haben ja erwähnt, dass ich ja auch doch einige Jahre, 14 Jahre hier allein in München als Chefärztin tätig war, in einem großen akademischen Lehrkrankenhaus, kommunalen Haus, dann ist es einfach so, dass Sie, wenn Sie die zuvor genannten Kennziffern nicht bis zum Punkt erfüllen und auch stetig jährlich nochmals dann den Turnover, die Fallzahlen und den Case-Mix und alles steigern, obwohl Sie eigentlich schon am Anschlag sind, dass Sie dann keine Unterstützung oder ein konstruktives Gespräch, vor allem nicht mit medizinisch versierten Personen haben, sondern Sie werden Personal gekürzt bekommen. Wenn man Ihnen sagt, aha, du hast dieses Ziel nicht erreicht, dann können wir die nächste Stelle nicht besetzen. Nur als ein Beispiel, was ja dann letztlich Ihre Mannschaft noch mehr unter Druck setzt und die Schwierigkeiten erhöht und natürlich auch die Qualität der medizinischen Versorgung nicht verbessert.
Also Petra, ich teile, wie du weißt, das 100%. Und es geht auch nicht darum, Frau Wasner, was manchmal dann kritisch angemerkt sind, wenn wir solche Gespräche führen, ob wir etwas gegen die Ökonomisierung in der Medizin haben. Also ökonomisch jetzt im sinnvollen Weise, dass man sinnvoll, bedarfsorientiert, effizient arbeitet und gemeinsam gestaltet, überhaupt nicht der Fall. Es geht allerdings darum, ich sage es mal, der Gedanke der Kommerzialisierung oder des, ich sage mal, wenn der Prozess des Geldes doch schon federführend im Prozess der Planung und des Handelns ist. Jetzt würde natürlich jeder Beteiligte sagen, um Gottes Willen, das kommt nirgendwo vor, aber dennoch sprechen wir es an. So, und ich sage mal, Medizin ist einfach davon getrieben und davon werden wir auch geleitet, dass das Problem eigentlich vom Bedarf oder des Problems vom Patienten her definiert wird oder in einer Region von der menschlichen Population und welche Krankheiten und Expertise notwendig ist. Und natürlich wollen wir dann ökonomisch und sinnvoll und effizient auch gerade für den Betroffenen diese Patienten behandeln. Und das gilt insbesondere, und das betrifft ja auch Frau Träger und mich, und zum Beispiel die Menschen mit Diabetes mellitus, das sind chronisch kranke Patienten, die aber eine kontinuierliche Betreuung brauchen. Die sind, ich sage jetzt mal gar nicht personalintensiv, sondern da ist das Krankheitsbild, macht es notwendig, dass man eine kontinuierliche Begleitung hat und nicht ununterbrochen, ich sage es mal, bestimmte Prozeduren oder Dinge durchführen muss, geschweige denn, dass belegt ist, dass dadurch in irgendeiner Form besser wird. Was ich damit meine, ist aus rein der finanztechnischen Option, und da ist ein Problem im DRG. Es geht nicht darum, dass man das System haben will von früher, wo es um die Bettenbelegung ging, aber die Adjustierung des DRGs schon in Bezug auf eine adäquate, vernünftige Widerspiegelung der Vergütung des Bedarfs. Also, wenn es natürlich ist, jetzt aus geschäftstechnischer, auch gar nicht anklagen, aber rein aus fiskalischer Sicht, so ist das ich sag's mal, in dem Fallpauschalensystem ein Patient mit einer Erkrankung Y, weil die behandelt wird durch ABCD, am Ende aber ein, sagen wir, günstigere Bilanz am Ende ist als bei einem Patienten mit vielen, vielen Problemen, die alle geklärt werden müssen, aber im DRG-System sich widerspiegelt, eben nicht so günstig, dann ist es natürlich eine Folge, dass wenn wir das eher aus der geschäftsführungstechnischen Brille sehen, ohne dass Vorgaben sind zur Versorgungsoption, dass natürlich, ich sag mal, die Krankheitsbilder und damit natürlich auch Strukturen im Krankenhaus mehr Interesse bekommen, die am Ende natürlich die Bilanz besser aussehen lassen als bei, ich sage es mal, intensiven, aber fiskalisch nicht so interessanten Krankheitsbildern. Wir haben alle unsere Interessenslagen und jeder ist in seinem System. Das gilt für die Geschäftsführung wie für den medizinischen Bereich. Der Knackpunkt aus meiner Sicht ist, und das war ja der wirklich, wirklich wesentliche Anlass von Forschung und Träger, sich den Ärztekodex zu implementieren und überhaupt erstmal zu entwerfen, ist, und da kommt jetzt der Ärztekodex, wenn Sie an die Grenze kommen von dem, was medizinisch vertretbar und persönlich erträglich ist.
Genau. Jetzt hatten wir im vergangenen Jahr schon mal über den Ärztekodex gesprochen, Frau Schumträger. Wir beide, verlinke diese Folge auch nochmal in den Shownotes, da gehen wir nochmal mehr in die Einzelheiten ein. Aber für unsere Zuhörenden heute, erklären Sie doch bitte nochmal, was ist der Ärztekodex und was bedeutet er für Sie?
Ja, nochmal ganz kurz. Es ist seit 2017. Dirk Müller-Wieland hat gerade erwähnt, dass ich mich da sehr engagiert hatte, diese Thematik in den Ausarbeitungen des Ärztekodex Medizin für Ökonomie münden zu lassen. Er soll die Auswirkungen von Ökonomisierung kritisch beleuchten und helfen, dass ärztliche Entscheidungen ausschließlich nach medizinischen Kriterien und zum Wohle unserer Patientenschaft getroffen werden. Das ist, glaube ich, ganz wesentlicher Punkt. Und ich denke, der Ärztekodex Medizin für Ökonomie hat das Bewusstsein geschärft, sich wirklich kritisch mit Fragen der Ökonomisierung in der Medizin überhaupt auseinanderzusetzen und Ärztinnen und Ärzten Sicherheit zu vermitteln, in ihrem beruflichen Alltag unter Berufung auf diesen Ärztekodex ihre Entscheidungen unbeeinflusst von wirtschaftlichem Druck, unbeeinflusst von finanziellen Anreizsystemen oder ökonomischen Drohungen auszuüben und die Indikation für Diagnostik und Behandlung immer primär medizinisch und am Patienten, an der Patientin als Mensch ausschließlich daran orientiert durchführen zu können. Ich meine, die Inhalte des Ärztekodex Medizin vor Ökonomie sind mehr denn je von großer Aktualität, auch heute noch, auch wenn 2017 hierzu die erste Publikation im Deutschen Ärzteblatt war. Und in diesem Zusammenhang denke ich, wäre es außerordentlich wichtig, auch fassbare, auf praktische Unterstützung bei der Umsetzung der Inhalte des Ärztekodex Medizin vor Ökonomie zu ermöglichen und zu erarbeiten.
Ja, das ist jetzt auch so ein bisschen meine nächste Frage. Also ich verstehe es jetzt so, der Ärztekodex ist erstmal eine Art von Positionierung und das Gespräch darüber, die Diskussion über die Jahre ist ja auf jeden Fall auch eine Sensibilisierung für das Thema. Jetzt ist dieser Text ja aber im rechtlichen Sinne nicht verbindlich. Wie kann ein solcher Kodex trotzdem ganz real Ärztinnen und Ärzten im Krankenhaus und im ambulanten Bereich dabei unterstützen, dass sie ihre Arbeit nach ethischen Gesichtspunkten ausführen können und nicht von einer Ökonomisierung dominiert werden? Wer von Ihnen möchte antworten?
Petra, wenn du erlaubst, ich mache mal einfach ein Beispiel, Frau Weißner. Also das hören wir auch immer, wo ist denn die Linie? Also das Erste ist, jeder Berufsstand, zumindest wäre das meine Empfehlung an jeden Berufsstand, und wir haben das vor allem auch in der klinischen Wissenschaft, ist ein Standard von Good Clinical Practice oder Good Science. Und deswegen haben wir ja auch in der Medizin häufig Leitlinien, evidenzbasierte Leitlinien. Das heißt, wo ja letztlich eine wissenschaftliche Bewertung ist, was belegtermaßen dem Patienten gut tut, neben dem ganzen natürlich empathischen Zuwendungsthemen, die natürlich dazugehören. So, wenn jetzt, ich mache das mal plakativ und das betrifft eben nicht nur alle Ebenen der Ärzteschaft, wahrscheinlich genauso sprechen wir mal von der Pflege, aber wir sind jetzt beim Ärztekodex. Das heißt, ob nun Assistentin oder Assistent, ob nun Oberärztin oder Oberarzt, ob nun Chefärztin oder Chefarzt, sie kommen und das Potenzial ist sehr hoch in eine Situation, wo sie aufgrund der internen Gegebenheiten, die wir beide gerade vorher skizziert haben, in eine medizinische Konfliktsituation kommen. Lassen Sie mich mal das so formulieren, wo sie genau wissen, was jetzt eigentlich und auch gelegtermaßen medizinisch sinnvoll ist, aber im Moment aus verschiedenerlei Gründen von den Rahmenbedingungen her nicht machbar oder jetzt sage ich manchmal auch nicht gewünscht ist. So, wenn diese Entscheidung, nämlich aus medizinischer Sicht und ich sage es mal ärztlicher Sicht, denn es geht jetzt um die Patienten, wir sind Ärzte und nicht Mediziner, wenn es jetzt aus ärztlicher Sicht nicht zu vertreten ist, ein bestimmtes Vorgehen zu unterstützen oder Leistung zu erbringen und sie das gegenüber den Trägern oder anderen Interessensgruppen formulieren und dadurch aber in ihrem, ich sage es mal, Arbeitsverhältnis in einen Konflikt geraten, dann sind sie ganz schnell sehr, sehr, sehr allein. Das heißt, da gibt's nur zwei Möglichkeiten. Entweder es wird richtig kompliziert oder sie machen Kompromisse, die sie aber eigentlich aus ihrer medizinischen Überzeugung heraus nicht machen wollen und eigentlich auch nicht machen können. So, diese singuläre Person, die jetzt im Konflikt ist mit den verschiedenen, auch für ein Arbeitsverhältnis relevanten Rahmenbedingungen, ist komplett alleingelassen. Und es wäre sinnvoll, überhaupt in der Gesundheitsversorgung, dass auch die Ärzteschaft einen Kodex hat, einen klar transparenten Rahmen, übrigens damit natürlich auch gegenüber den verschiedenen Playern in einem Krankenhaus oder der ambulanten oder transsektoralen Versorgung, dass sehr klar ist, wo die Rückendeckung, die Good Clinical Practice, jetzt nicht nur für klinische Forschung, sondern auch für klinisches Handeln steht. So, und das ist der Punkt, dass man sagen kann, nee, das ist jetzt nicht, weil ich so kompliziert bin oder weil ich jetzt dann mein persönlicher Wunsch ist, hier noch das und das zu machen, sondern dass man sagt, hier ist ein ganz klarer Punkt, das ist medizinisch sinnvoll, das ist nicht machbar und der Ärztekodex, das heißt, die Standesauffassung gibt mir die Rückendeckung zu sagen, hier ist jetzt im Umgangssprache würde man sagen, die rote Linie. Und das muss erkennbar sein. Und man muss, glaube ich, auch allen erkennbar machen, dass es solche Linien gibt. Und das ist eben der Punkt, dass wir glauben, dass der Ärztekodex A wichtig ist, dass die Ärzteschaft es weiß, dass sie eine im besten Sinne Rückendeckung hat, nicht gegen irgendjemanden, sondern für die Durchführung eines guten ärztlichen Handelns. Und da wir, und das ist eben eine Überlegung, die Petra, glaube ich, gern gleich auch noch weiter ausführt, ist, aus unserer Sicht, das ist jetzt unsere persönliche Ansicht, aber die Ärztekammer am Ende zuständig. Deswegen muss es da aufgehängt werden. Eine Ärztekammer ist unsere rechtliche Vertretung. Eine Ärztekammer legt fest, was müssen wir wissen und wie sind die Prozeduren zur Weiterbildung. Eine Ärztekammer überprüft auch, ob diese Weiterbildungsmöglichkeiten gegeben sind, ob sie durchgeführt werden oder nicht. Also da hat sie ja durchaus einen regulativen, eine Rolle, durchaus auch zum Beispiel bei dem Thema Weiterbildung und bei vielen anderen Dingen auch. Und wir denken, so ein Rahmen, nämlich hier ist der ärztliche Standard des Handels zum Disput, ähnlich wie bei anderen Themen vielleicht Ombudsstellen sind, gehört der Ärztekodex in der konkreten Umsetzung aus unserer Sicht angesiedelt bei den Ärztekammern. Dann hat es auch einen konkreten Sinn, dann hat es einen erkennbaren Zweck und dann muss auch allen Beteiligten bei der Gesundheitsversorgung klar sein, dass die Ärzteschaft so eine Rahmengebung, sprich so einen Kodex, sprich damit definierte rote Linien hat, auf die man sich verlassen kann, auch wenn man in der konkreten Situation im Moment sich alleingelassen fühlt.
Verstehe, genau. Frau Professor Schundträger, wir hatten im vergangenen Jahr genau deswegen vor diesem Hintergrund, den Professor Müller-Wieland gerade sehr schön erklärt hat, finde ich, auch darüber gesprochen, dass Sie gerne in engeren Kontakt mit den Landesärztekammern kommen würden wollen und hatten sich das für das Jahr 2024 auf die Agenda geschrieben, nämlich so etwas wie Ombudsstellen oder Clearingstellen dort einzurichten für Ärztinnen und Ärzte, die hier eben eine Rückendeckung brauchen. An welchem Punkt sind Sie?
Vielen Dank, Frau Basner. Dirk Müller-Wieland hat das ja, wie Sie gerade sagen, hervorragend auf den Punkt gebracht. Wir sind ja gestartet mit der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin und es haben sich ganz, ganz viele weitere Fachgesellschaften, Berufsverbände, aber auch Bundes- und Landesärztekammern, auch aus dem Ausland, Österreich, Schweiz und auch Europa, die internistischen Gesellschaften, aber viele Gebiete der Medizin angeschlossen. Aber eben, um Ihre Frage zu beantworten, braucht es das, was Professor Müller-Wieland gerade erklärt hat, die Bundes- und Landesärztekammern. Und wir haben in sehr vielen Gesprächen mit zahlreichen Landesärztekammern, die gut, allerdings unterschiedlich gelaufen sind, doch einiges erreicht. Wir haben die von Ihnen gerade erwähnte Ombudsstelle, Ombudspersonen in den Landesärztekammern, die dann explizit für Verstöße gegen den Ärztekodex zuständig sein sollen, begonnen mit Landesärztekammern oder eben von Seiten der Landesärztekammer zu etablieren. Es ist noch im Fluss, aber es ist angelaufen, sehr aufgeschlossen. ich weiß nicht, ich glaube, das darf ich nennen, sind die Landesärztekammer Sachsen, aber auch Schleswig-Holstein, Hamburg, die stehen jetzt da ganz im Vordergrund. Aber das wäre ja schön, einfach damit auch mal einen Anfang zu machen. Was uns sehr gefreut hat, ist die Idee, und da wird Sachsen der erste Aufschlag sein, ist die Installation eines anonymen Erfassungssystems für Ärztinnen und Ärzte, die sich in einer solchen bedrohlichen Situation unter ökonomischen Problemen, Drohungen und so weiter unter wirtschaftlichen Druck befinden, eine anonyme Erfassung etabliert wird und diese dann publiziert wird auf der Internetseite der Bundes- und vor allem der Landesärztekammern, sodass sie zugänglich ist, aber auch im Deutschen und in dem Ärzteblatt beziehungsweise in den Ausgaben der Landesärztekammern, sodass aufmerksam darauf gemacht wird. Und das ist schon eine sehr wichtige Chance, überhaupt zu sehen, wie viele Ärztinnen und Ärzte werden sich melden, das überhaupt einmal kennenzulernen, aber auch dann aufgrund der Anonymität die Angst zu nehmen, dass etwas Ungünstiges passiert, überhaupt erst einmal den ersten Schritt so zu gehen. Und dann, was uns auch als gute Idee erscheint, als dritten Punkt, das wird auch in Sachsen primär starten, es gibt einen Evaluationsbogen zur Weiterbildung der Landesärztekammern mit verschiedenen Fragen. Und die Idee ist es, 3 bis 5 Fragen hier zu integrieren, die genau zu dem Punkt, nämlich Einfluss, Ökonomie, Berufsethos, Situation in der Klinik, Problematik abheben und somit auch dann einen Verteiler haben, dass hier jeder, der in der Weiterbildung ist, sich entsprechend äußern könnte. Inwieweit, das war ein vierter Punkt, wir eine internistische CIRS-Plattform etablieren, die auch diesen Punkt Ärztekodex mit allem, was da zusammenhängt, mit aufnimmt, das ist noch offen. Aber die ersten 3 genannten Aktivitäten werden jetzt konkret nach vielen Gesprächen 2024.
Ja, das klingt ja sehr erfreulich. Also das heißt, wir hätten auf der einen Seite dann wirklich reale Anlaufstellen für Betroffene und es würde darum gehen, diese Problematik einfach genauer zu erfassen, wahrscheinlich dann auch wissenschaftlich zu erarbeiten und auch die Dimension der Schwierigkeiten der Ärztinnen und Ärzte zu erfassen. Das ist ja auf jeden Fall immer eine ganz wichtige Grundlage, um weiter über ein Thema reden zu können.
Ganz genau, Frau Wasner.
Ja, genau. Und damit kommen wir eigentlich quasi auch zur Politik, weil mit dieser Grundlage werden Sie anders in der Politik wahrgenommen werden, nehme ich an, mit Ihren Anliegen, Herr Professor Müller-Wieland. Die berühmte Frage, was würden Sie sich wünschen, was würden Sie sich von der Politik wünschen, damit es den Ärztekodex in seiner expliziten Form vielleicht gar nicht mehr braucht? Lässt sich das in Worte fassen?
Also erstmal natürlich lässt es sich in Worte fassen.
In wie viele ist vielleicht die Frage?
Nein, also ich glaube, da ist ja auch eine Einvernehmlichkeit und vielleicht weise ich schon darauf hin, wir werden ja auch nochmal einen Podcast machen zur Krankenhausreform. Die grundsätzliche Idee, ich sage es mal, mehr Geld in die Struktur zu sichern und damit den Druck von der DRG-Finanzierung zu nehmen, das war ja so ein initialer Gedanke der Krankenhausreform. Nein, lass mich das kurz machen. Erstens, ich glaube ganz klar, und da sind auch die Regionen gefragt, dass man einmal natürlich den Bedarf und auch die Versorgungsstruktur im Gesundheitswesen, auch wenn das jetzt abstrakt klingt, aber natürlich vom Patienten oder den Betroffenen oder der Bevölkerung her denken muss. So, es braucht nicht jede Stadt das gleiche Angebot, auch wenn es sich vielleicht finanziert, sondern es geht um die Versorgung und die Lösung der Probleme des Patienten. Zweitens, dazu brauchen wir eine ausreichende investive Struktur in den Krankenhäusern und natürlich auch eine vernünftige Bedarfsplanung. Das Zweite ist, wir brauchen natürlich dann auch eine angemessene Ausstattung, personell wie technisch und strukturell innerhalb der verschiedenen Institutionen, so dass die eigentliche DRG-Finanzierung auch wirklich dann sich rechnet für die eigentliche Versorgung des Betroffenen mit dem konkreten Krankheitsbild. Dann ist die Finanzierung und das DRG-System ja durchaus differenziert und da braucht es einfach eine angemessene auch Adjustierung der Finanzierung, weil wenn das nie angepasst wird, dann ist man natürlich möglicherweise immer in einer Unterfinanzierung und das Hamsterrad beginnt, weil es wird ja nicht besser, indem man es immer häufiger macht. Zweiter Punkt ist, das muss nicht komplett sein, aber es ist dann natürlich sinnvoll, dass die finanzielle Überlebensstruktur, wenn das DRG-System adäquat eingeführt ist, das heißt nicht noch dazu in Anführungsstrichen benötigt wird, um auch eine Grundfinanzierung auszustatten, natürlich eine gewisse Gewährleistung gibt einer Basisstruktur, die sie einfach brauchen. So, und dann, glaube ich, muss ganz klar auch dargelegt werden, dass welche medizinischen Angebote auch gerade in der stationären Versorgung gemacht werden, hängt davon ab, A, dass die Expertise vorhanden ist und B, auch ob wirklich der Bedarf ist. Und nicht, dass man eine Struktur schafft, weil sie sich rechnet. Das klingt jetzt ganz böse, aber es soll ja vorkommen. So, das ist weder gut für die Patientenversorgung, noch ist es natürlich sinnvoll fürs Gesundheitssystem. Das heißt, am Ende, was ich mir wünsche, ist, die Rahmenbedingungen müssen angepasst werden, sie müssen adäquat finanziert werden und dann geht die Finanzierung danach. Und wenn man dann schon sagt, ja, wonach soll denn der Anreiz der Finanzierung sein, jetzt mache ich es vielleicht dann doch kompliziert, nämlich wie gut man daran ist, das Problem des Patienten zu lösen. Ja, es geht auch nicht nur darum, vielleicht das eine oder andere neu einzusetzen oder zu verändern und die Problematik bleibt bestehen, sondern dass der gesamte Versorgungsprozess auch gut gestaltet wird. Und damit, das nehme ich vorweg, bin ich ein vehementer Vertreter für die transsektorale Versorgung oder ich sage mal Auflösung der Sektorengrenzen, weil die sind natürlich auch eine Barriere für eine gute patientenorientierte Versorgung.
Vielen Dank. Das waren jetzt noch eine solche Menge an Worten, dass man sehr gut folgen konnte. Vielen Dank. Für unser weiteres Gespräch haben wir uns jetzt mal ein etwas spezielles Format ausgedacht. Und zwar, ich möchte Ihnen gerne Statements vorlesen, vielleicht auch etwas provokative Statements zum Thema Ökonomisierung. Und Sie kommentieren sie mir jeweils bitte. Okay, man könnte das Spiel vielleicht auch nennen, ja, aber. Gut. Mein Satz, mein Statement. Pay-for-Performance-Programme verknüpfen zum Beispiel finanzielle Anreize mit der Erreichung bestimmter Qualitätsziele. Das kann zu einer Reduzierung von medizinischen Fehlern und zu einer Verbesserung der Patientenversorgung führen. Ist das nicht begrüßenswert?
Also Frau Wassner, so wie der Satz steht und wie Sie ihn formuliert haben, kann ich den natürlich 100% unterstützen. Jetzt kommt aber das Aber. Ja, das Ganze funktioniert nur, wenn die Qualitätsziele gut definiert sind. Wer definiert die Qualitätsziele? Was sind die Kriterien für die Qualitätsziele? Also dieses grundsätzliche Einvernehmen, weshalb wir sagen, ja, ist, weil wir glauben, dass die Qualitätsziele richtig sind, aber die müssen gut festgelegt werden. Und das ist schwierig und aus meiner Sicht nicht wirklich patientenorientiert umfassend möglich. Deswegen wäre mein Ziel für eine Pay-for-Performance ist, ob man ist auch schwierig zu definieren, aber am Ende geht es darum, dass die Probleme und die Dinge für den Patienten gelöst werden und nicht für uns und nicht für die Buchhaltung und nicht für die Ziele und nicht für die Finanzen, sondern für die Betroffenen. Deswegen machen wir Medizin und das ist unser Incentive.
Vielen Dank. Mein zweites Statement: Ökonomisierung führt zu einer effizienteren Ressourcennutzung und damit zu einer besseren Kostenkontrolle im Gesundheitswesen. Ist das nicht begrüßenswert, Frau Schumm-Dreger?
Das klingt so wie eben auch die Frage vorher an sich schlüssig, aber genau die gleichen Dinge liegen dahinter. Das Aber ist ein sehr großes Aber. Wenn hier eben eine Ökonomisierung über die, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, über die Indikationsstellung für Diagnostik und Therapie, also über das Wohl des Patienten und das wirklich sinnvolle, ethisch vertretbare ärztliche Handeln gestellt wird, ist das auf keinen Fall mehr gut. Natürlich müssen wir ökonomisch handeln. Das ist jetzt wirklich nicht das Thema, dass wir uns nicht darum kümmern, dass alles irgendwo balanciert und betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Aber es darf nicht die Zielgerade alleine sein und dem soll niemals untergeordnet werden, was wir medizinisch vertretbar als Diagnostik und Behandlung, als medizinisches Handeln betrachten und was einfach leitliniengerecht und von unserer medizinischen Erfahrung und unserem Wissen aus sinnvoll für unsere Patientenschaft ist. Insofern ein schöner Satz, aber ein sehr gefährlicher, wenn er nicht so gehandhabt wird, wie es im Sinne der Patienten und einer medizinischen Ethik wirklich gut ist.
Okay, meine dritte These: Eine wirtschaftliche Ausrichtung kann zu vermehrter Innovation im Gesundheitswesen führen, weil darüber Investitionen gefördert werden. Ist das nicht begrüßenswert?
Begrüßenswert ist es. Der erste Schritt ist aber, die Innovation im Gesundheitswesen können wir schon mal gut machen, wenn die Investitionen, die eigentlich vorgegeben sind, auch bezahlt werden. Kleine Erinnerung an die Länder. Zweiter Punkt ist, Innovation ist natürlich auch möglich und vernünftig in der Mittelzufluss, wenn wir gute Dinge, Zentren, da kommen wir nochmal ein bisschen an der Zentralisierung nicht vorbei, stärker und besser machen und nicht alle versuchen, das Gleiche auf einem vergleichbaren Niveau zu machen. Und der dritte Punkt ist, auch wenn das jetzt direkt damit nichts zu tun hat, die beste Investition in eine gute Medizin- und Patientenversorgung am Ende ist natürlich auch zu investieren, das ist ein allgemeiner Satz, in die Bildung, aber natürlich vor allem auch in die Ausbildung, in die Weiterbildung und in die klinische Forschung. Forschung nicht nur im Sinne von Grundlagenforschung, auch klinische Forschung und aber eben auch Vertiefung klinischer Kompetenzen. Das ist aus meiner Sicht das beste Geld, was langfristig zu einer guten Medizin führen wird.
Das kann ich nur vollen Herzens unterstreichen und das ist unser höchstes Gut, die Weiterbildung und eben die insbesondere hier klinische Forschung. Und da geht es zu investieren. Ich kann nicht nur daran anknüpfen. Und alles, was Herr Müller-Wieland sagte, ist in diesem Punkt genau das, was wichtig ist und passt.
Okay. Vielen Dank dann Ihnen beiden. Wir sind am Ende angekommen. Das waren interessante Antworten auf Fragen, die, glaube ich, einige haben. Und ich hoffe, dass wir mit unserem Gespräch ein paar Hintergrundinformationen vermitteln konnten. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Vielen Dank, Frau Wassner.
Ganz herzlichen Dank, Frau Wassner und dir, lieber Dirk.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, dann bleiben Sie uns treu. In 2 Wochen geht es weiter mit O-Ton Innere Medizin. Abonnieren Sie uns doch auf Spotify oder auf einer anderen gängigen Podcast-Plattform. Und noch ein letzter Hinweis. Wie immer haben wir weiterführende Informationen und Links in unsere Shownotes gestellt. Darunter auch die Aufnahme aus dem vergangenen Jahr zum Ärztekodex. Das war O-Ton Innere Medizin mit dem 2. Teil unserer Miniserie Das Gesundheitswesen unter finanziellem Stress.
Das war O-Ton Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.